Willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Und ich bin Schäpitz, Volker Schäpitz.
Defner, vierte Folge.
Ja. Yeah.
Und es gab zu Italien viel Post. Wir hatten ja letzte Woche in unserem Podcast haben wir über Italien diskutiert und haben das dann verkauft unter der Überschrift, hat Italien den Euro verdient? Und da gab es natürlich viele, die gesagt haben, was maßt ihr euch als Deutscher an zu sagen, wer im Euro ist? Und da kann ich nur sagen, der Euro ist halt wie so ein bisschen wie so ein Club. Und wenn du einen Nichtraucherclub hast und du hast immer einen, der raucht, dann musst du dir irgendwann auch irgendwie
willst
mal
du jetzt deine Argumente nochmal vortragen
und,
oder
nein,
willst
nein,
du das Feedback
ich wollte den Menschen sagen, es geht nicht darum, dass die Deutschen sagen, ob die Italiener Mitglied sein dürfen. Es geht nur darum zu sagen, man muss sich, wenn man Euro-Mitglied ist, an gewisse Regeln halten, lieber Defner.
Da war er wieder, der Lehrmeister.
Ja, du bist ja immer dieser unreflektierte Euro-Freund, der sagt,
nein.
Haben wir nur den Euro überall, nehmen wir doch die Bulgaren noch
nein,
dazu,
nein,
dann
ich
haben
bin
wir 20
für
Länder.
Für Regeln bin ich auch.
Dann wird es doch wunderbar.
Und ich will auch niemand Neues aufnehmen. Aber das heißt ja nicht, dass man dann den Club auseinandersprengen muss mit unkalkulierbaren Risiken.
Ach, wir wollen ja nichts sprengen.
Wir wollen ja heute nicht nochmal über den
Nein,
Euro
wollen wir
diskutieren.
Auch nicht.
Wir wollten ein Feedback hören.
Genau. Und Italien war ein Feedback. Und spannend war auch zu sehen, dass diese Mythenbildung in Italien, die alle sagen, oh, die Deutschen sind schuld, der Euro ist schuld, immer abwechselnd. Und wir haben die Italiener wirklich nicht in den Euro getrieben. Wir waren sogar dagegen. Es waren die Franzosen, die A gesagt haben, wir brauchen den Euro und B dann dafür gesorgt haben, dass die Italiener ihren Wunsch bekommen haben, auch dem Euro beizutreten. Also das wollen wir nur nochmal sagen.
Wolltest du nochmal klarstellen?
Ja, das wollte ich klarstellen.
Das war dein persönliches Feedback. Was haben die Zuschauer geschrieben?
Ja, das
die
war eine
Zuhörer
Sache. Die Zuhörer
beim Podcast. Ja, wir sind
es gab,
vom Fernsehen sind das so gewohnt mit den Zuschauern. Ja.
Es gab auch noch Anregungen für Themen, nämlich wir sollten mal Trumps Handelspolitik unter die Lupe nehmen. Werden wir sicherlich auch
den
mal
darfst
machen.
Darfst du dann verteidigen?
Verteidigen? Nein, Moment, ich bin der Bär hier. Du bist der Bulle.
Ich bin
du
immer sein. Und überall bullisch. Ja. Also.
Auf jeden Fall, wenn Sie uns noch weiteres Feedback geben wollen, gibt es diese wunderbare Mailadresse wirtschaftspodcast@welt.de.
Wir freuen uns über Kritik und Anregungen. Und wir bleiben natürlich Bulle und Bär. Ich der Bulle, du der alte Pessimist, der immer das Untergangsszenario herbeimalt und schwarz sieht. Das werden wir auch heute wieder ausdiskutieren bei zwei Themen. Wir haben ja wieder jeder ein Thema mitgebracht, das wir dann kontrovers diskutieren. Und wir haben weiter auch unseren eigenen Bullen und Bären dabei. Jeder darf also einmal den Daumen heben und einmal den Daumen senken.
Und du bist, glaube ich, dran mit dem Bär der Woche als erstes. Ich lasse dir den Vortritt.
Beziehungsweise, es sollte ursprünglich der Bär der Woche werden. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und dann ist doch ein Bulle draus geworden. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ja.
Das
habe ich ehrlich gesagt dann schwer getan, einen Bären zu finden. Ja, das entspricht eben nicht meinem optimistischen Naturell. Aber der Bulle der Woche war vorher der Bär für mich. DSGVO, diese berühmten fünf Buchstaben, die seit letztem Freitag nun fast jeder kennt und die überall durchs Internet kursierten. Und ich dachte eigentlich, okay, jetzt hat eigentlich jeder seinen Senf dazu gegeben, aber gut, da gebe ich meinen auch noch dazu, die Datenschutzgrundverordnung der EU. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, die nervt und das ist mein Bär der Woche, aber bei etwas näherer Beschäftigung, ich bin noch nicht zu tief in die Materie eingetaucht, aber sozusagen auf den zweiten Gedanken finde ich es einfach wirklich gut, weil ich zum einen jetzt als persönlich betroffener Verbraucher positiv angetan bin, vor allem davon, dass ich jetzt mich vieler Newsletter zum Beispiel entledigen kann, die mich anschreiben und sagen, okay, wenn du jetzt hier nicht bestätigst, dann fliegst du raus aus einem Newsletter und ich sage, hurra, endlich mal. Man merkt ja mal, wo man überall auf Verteilern steht, gerade auch Presseverteiler und ist froh, wenn man da einfach rausfliegt aus diesen Verteilern. Und weil das eben Beispiel dafür ist, dass die Verbraucherrechte gestärkt werden, vor allem die Datenschutzrechte und nach dem Facebook-Skandal ist, glaube ich, uns allen klar, dass hier was getan werden musste und da kommt diese Verordnung eben zur rechten Zeit. Ist auch gut für Unternehmen letztendlich, auch wenn sie jetzt natürlich einen bürokratischen Mehraufwand haben, aber letztendlich ist es ein Schritt wieder hin zu einem digitalen Binnenmarkt. Das heißt, dass es eben statt 28 nationalen Datenschutzrichtlinien jetzt eben nur noch eine für die EU gibt und das ist eine Vereinheitlichung, das ist gut für Europa, gut für die Unternehmen, gut für uns Verbraucher und es zeigt einfach mal, wie wichtig ein starkes Europa ist, damit man solche Regeln dann auch international durchsetzen kann gegen so große Player eben wie die Tech-Konzerne aus den USA mit ihren laxeren Regeln und wenn die EU hier stark zusammenhält, dann kann man solche Regeln auch durchsetzen. Ein einzelnes Land würde es nie schaffen, hier Standards zu setzen und man spricht ja schon vom, keine Ahnung, neuen Goldstandard im Datenschutz, also ein Standard, der Maßstäbe setzt und ein positives Beispiel ist für Europa.
Und
wie immer aber Bulle und Bär wird ja bei uns nicht diskutiert. Das ist eben das Schöne. Chapitz kann jetzt nicht
aber widersprechen. Aber ich muss trotzdem jetzt, ich kann nicht widersprechen, aber das war jetzt so golden Europa. Es gibt natürlich auch positive Sachen von Europa, das sage ich nicht. Also wenn schön. Du ins Ausland fährst und dann das Roaming hast, wunderbar.
Ja,
also Europa hat sein Gutes. Ja. Ob du jetzt keine Mails mehr von irgendwelchen Leuten bekommst, da wäre ich mir nicht so sicher, weil viele haben nämlich einfach geschrieben, du musst denen antworten, wenn du es nicht mehr haben willst. Und das war nicht so, dass du den, wenn du den nicht geantwortet hast, es nicht mehr bekommst. Also
es ist mal so, mal so.
Du wirst auf vielen Verteilern noch stehen.
Irgendwie aber es werden ein paar weniger.
Es werden weniger,
ja, hoffentlich. Und ich habe eine größere Transparenz auf jeden Fall.
Und du hast mehr Zeit für gute Argumente und noch positive.
Ja, du bist jetzt dran. Fängst du mit Bullen oder mit Bären an?
Ich würde ja den Bär der Woche machen. Und das sind die Panini-Bücher. Und zwar...
Was?
Ja, Panini. Das sind diese
Sammelbildchen. Ich meine, warum Bär?
Das sind die,
ich meine,
das sind,
alle sind in WM-Fieber, jetzt drei Wochen vor der WM.
Aber es sind diese Sammelbildchen mit diesen Fußballern drauf. Und die haben bei uns zu Hause schon für sehr viel Frustration gesorgt. Erstens hat Panini den Preis erhöht. Dann haben wir am Anfang mal geguckt mit den Kindern, oh, wie viel müssen wir denn ausgeben? Und wenn man sein ganzes Album voll bekommen will und davon ausgehen würde, was natürlich statistisch nie so passiert, dass man auch immer ein unterschiedliches Bildchen bekommt, müsste man dieses Jahr 123,30 Euro ausgeben, um das ganze Album voll zu bekommen.
Wie viel?
123,30 Euro, wenn du auch wirklich immer unterschiedliche Bildchen bekommst. Aber natürlich, das Problem ist, du kriegst ganz häufig die gleichen. Logisch. Deswegen musst du, wenn du statistisch das siehst, wahrscheinlich so bis zu 800 Euro ausgeben.
800 Euro?
Ja, ja. Und es ist auf jeden Fall, ist selbst diese 123 sind 50% mehr als im letzten, bei der letzten WM, also schon mal eine Erhöhung. Und dann haben wir gedacht, na gut, gucken wir mal, was wir machen können. Und da haben wir im Internet bei eBay gefunden, dass man es für 132 alle Karten bekommt. Also haben die Kinder von ihrem eigenen Taschengeld und jetzt staune 132 Euro hingelegt, haben sich bei eBay alle Hefte, dann haben wir das reingeklebt.
Dann hast du es komplett. Aber der Gag ist doch dann weg.
Du hast den Sammelgag nicht, weil du hast aber die Bildchen. Die, guck mal, du kannst die Frisuren dir angucken und sehen, wie schnell der rennt und sonst wie. Ja, das egal.
Wenn die Ökonomie über der Leidenschaft
auf sieht. Jeden Fall kamen dann diese Bildchen, die Kinder haben sie eingeklebt ins Album und dann passierte nämlich genau das, warum die Frustration ist. Das Heft hat man einmal nur umgeblättert und schon waren die Seiten raus. Und ich habe festgestellt, das Heft ist so billig gemacht, dass Panini offensichtlich davon ausgeht, dass nie jemand irgendein Bildchen da reinklebt. Denn wenn du nur irgendwie auf eine Seite drei Bildchen machst, dann ist die Seite sofort dahin. Deswegen mein Bär der Woche Panini, wo das Album kaputt geht und das zu dem Preis.
Aus persönlicher Erfahrung. Aber
und
eigentlich,
wäre
es ja ein Bulle sozusagen. Als Geschäftsmodell wäre es ein Bulle, ja, wenn man so einfach Geld verdienen kann.
Da hast du recht, aber vielleicht ist es die Rache der Italiener, dass sie diesmal nicht bei der WM dabei sind. Da sagen sie, okay, dann machen wir alles teurer, 50% und dann auch noch das Heft so schlecht, dass die Kinder einen Tobsuchtsanfall bekommen und
da
dann
hast
ist
du wieder
schlechte
dein Italien-Bashing. Du schaffst es doch immer wieder. Ja?
Ja, okay.
Die Italiener sind einfach gute Geschäftsleute, das zeigt sich darin.
Ja,
ne?
Die Qualität,
können auch Geld verdienen.
Die Qualität.
Ja, und sie verkaufen ein Image. Ja, das ist doch viel mehr, was zählt. Ja,
aber wie der Lothar immer sagt, die Qualität ist schlecht. Und
aber einfach leider, zu Panini.
Damit kann man einfach keine Wirtschaft machen und auch nicht im Euro bleiben. So, jetzt kommen wir.
Nein, aber ich habe auch noch einen zu Panini, weil letzte Woche DFB-Pressekonferenz haben wir hier bei Weltfernsehen übertragen. Und da gab es dann einen Fanreporter, so einen kleinen süßen Jungen, der dürfte den Nils Petersen, der ist ja der Überraschungskandidat hier im Kader, im vorläufigen Kader, ist noch nicht ganz sicher, ob er dann auch wirklich mitspielen darf. Und weil er so überraschend dazu kam, deswegen gibt es von ihm kein Panini-Bildchen.
Was?
Ja. Und deswegen hat der Fanreporter ihn gefragt, bist du jetzt traurig, dass es von dir kein Panini-Bildchen gibt?
Und was hat der Nils gesagt?
Und dann hat er gesagt, der hat es ein bisschen abgemildert und hat gesagt, naja, das ist mir, dann kam er spät und so weiter und so. Aber die Frage war einfach echt total
aber
nett,
wie wir Italiener kennen, kannst du danach dann nochmal die Bildchen nachordern für sehr viel Geld.
Für
ich bin
sehr
mir
viel
relativ
mehr
sicher,
Geld.
Das wird noch irgendwann kommen. Aber jetzt kommen wir zu deinem Bären der Woche.
Ja, mein Bär der Woche ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Die Kryptowährung Bitcoin, die ist innerhalb einer Woche jetzt wieder mal um 14% gefallen und sie ist jetzt wieder fast auf einem Jahrestief in diesem Jahr 2018 angekommen von $7,200 aktuell. Und wir erinnern uns, Ende letzten Jahres um Weihnachten rum, da war der Bitcoin ja schon bei $20,000. Das heißt, der Bitcoin, der hat sich um zwei Drittel verbilligt. Ja? Und das ist natürlich ein kräftiger Einbruch, der halt einfach wieder mal zeigt, dass der Bitcoin damals eine große Spekulationsblase war und der war nach wie vor eine große Blase ist. Und das sagt zum Beispiel auch der Alibaba-Chef Jack Ma, der ja dieses chinesische Internetunternehmen groß und erfolgreich gemacht hat, der sagt auch, Kryptowährung Bitcoin ist einfach eine Blase. Und ich darf auch nochmal Warren Buffett, mein großes Idol, den Star-Investor, zitieren, der vor ein paar Wochen gesagt hat, Bitcoin, das ist Rattengift.
Ach Das ist jetzt so bärisch, habe ich dich ja noch nie erlebt, Defner. Aber ich sehe schon, irgendwann, weil das war auch ein Wunsch unserer Hörer, werden wir über Bitcoin und über Kryptowährungen sprechen. Und ich bin mir ganz sicher, Jack Ma wird seine eigene Kryptowährung rausbringen. Und deswegen mag er natürlich Bitcoin. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Internetunternehmen irgendwann ihre eigenen
aber
Münzen
bringen. Aber die Diskussion sparen wir uns ja uns heute, auf, aber du
aber
darfst noch
Bitcoin
einen Bullen sagen.
Bitcoin ist,
was ist denn dann dein Bulle? Ja, wo so, bist du denn jetzt mal positiv?
Wo ich positiv bin?
Ja.
Mein Bulle der Woche.
Lange Schweigen.
Ja, mein Bulle der Woche. Ich wollte so ein retardierendes Moment, um die Spannung zu heben.
Oh, das ist ja ein Wort, das kenne ich gar nicht.
Retardierendes Moment. Wunderbar. Also mein Bulle der Woche ist der frustrierte Arbeitnehmer.
Und jetzt frage ich, also zweimal Minus ist bei dir dann wieder Plus.
Genau, ungefähr. Der frustrierte Arbeitnehmer, der hat nämlich jetzt endlich mal die Chance, zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, was er für einen doofen Job hat und zu kündigen, weil die Zahl der offenen Stellen hat mit 1,2 Millionen einen neuen Rekord erreicht. Und du hast also noch nie so große Möglichkeiten gehabt, deinen Job mal zu wechseln. Und wer wirklich gefrustet ist von seinem Job, sollte das jetzt tun. Gesucht werden vor allen Dingen, und jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, qualifizierte Unternehmensdienstleister. Das sind dann so Steuerberater, Architekten, Marktforscher, Werbefachleute, IT-Experten. Und besonders in Bayern.
Keine Journalisten, was?
Nee, das ist also du.
Also ich dachte schon, du kommst mit dem Wink, mit dem Zaunfall an deinen Chef.
Das
oder
ist,
sowas.
Also,
du, der frustrierte Arbeitnehmer.
Ja,
oder so. Du hey, klingst, Boss, ich brauche mehr Geld.
Du meinst, weil ich ja der Bär bin, bin ich frustriert und würde zu meinem Chef gehen müssen. Das kannst du vergessen, Defner. Das ist nichts. Aber du als Optimist wirst es sowieso nicht tun. Aber auch wenn du jetzt optimistisch zu deinem Chef gehen würdest und sagen würdest, ich mache jetzt hier noch einen Podcast und will jetzt noch höhere Löhne haben, das funktioniert leider nicht. Ich habe mich unseren Arbeitsmarktkollegen gefragt, höhere Löhne trotz der Knappheit. Das funktioniert meistens nicht. Da gibt es zwei Argumente dafür. Das eine Argument ist, dass die, dass weniger im Tarifvertrag drin sind. Die Unternehmen einfach individuelle Verträge machen. Das stärkt nicht unbedingt deine Verhandlungsmacht. Und du hast halt immer noch auch Konkurrenz. Gerade in Berlin ist die Konkurrenz noch relativ hoch. Da gibt es nämlich nicht so viele offene Stellen. Du müsstest nach Bayern oder Baden-Württemberg gehen.
Aber damit da ist ja die Miete auch doppelt so hoch. Da bleiben wir wieder lieber. In Berlin haben wir weniger Lebenshaltungskosten und mehr Spaß. Arm, aber sexy.
Ah, schön. Also, Defner wird also nicht zum Chef
gehen.
Gewohnt, also, wir werden auch nächste Woche wieder da sein. Abonnieren Sie uns, hören Sie uns und der Defner bleibt hier und
natürlich.
Ich bleib auch hier.
So ist es.
Jetzt kommen wir zu deinem Thema. Diesmal fängst du an.
Ich fange jetzt mal an.
Das erste Mal, dass du anfängst mit deinem Thema.
Wir wollen mal mit der optimistischen Sicht der Dinge beginnen. Ja?
Dann
und aber es ist ein Reizthema, natürlich auch für den Kollegen Chapitz. Ja? Er wird gleich losschießen. Ja? Aber ich gratuliere erstmal der Europäischen Zentralbank, der EZB. Wer abergläubisch ist, muss jetzt weghören. Ich gratuliere ein paar Tage vorher zum Geburtstag, am 1. Juni. Da wird sie nämlich 20 Jahre alt. Und ich finde, das ist ein Grund zum Feiern, auf jeden Fall ein Grund zum Gratulieren. Denn die EZB hat in dieser Zeit ihre Bewährungsprobe bestanden. Sie hat einen super Job gemacht und uns sogar durch mehrere Krisen manövriert. Und es gab ja viele Bedenkenträger da am Anfang, gerade in Deutschland, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, die Bundesbank wird sozusagen mehr oder weniger abgeschafft. Um Gottes Willen, die D-Mark wird abgeschafft. Das kann ja nur in einer Mega-Inflation und ganz furchtbaren Szenarien enden. Aber ganz etwas anderes ist passiert. Die Inflation ist stabil geblieben, also niedriger sogar als die Zielrate der EZB. Die liegt ja laut ihrem Mandat bei knapp unter 2%. Das ist die Zielmarke, die sich die EZB, die ihr im Mandat gesetzt wurde. Und in den letzten 20 Jahren ist die Inflation bei 1,4% geblieben bei der EZB. Also von wegen, es gab eben kein Überschießen der Inflation. Bei der Bundesbank übrigens in der längeren Geschichte seit 1948, da lag die Inflation im Schnitt jährlich bei 2,8%, also doppelt so hoch bei dieser soliden Bundesbank wie bei der EZB. Also sie hat einen super Job gemacht in dieser Hinsicht, hat für eine stabile, verlässliche Währung gesorgt und das ist eben ihr Hauptauftrag. Und sie hat nebenbei eben noch zwei Krisen gemanagt. Die weltweite Finanzkrise, ausgehend von der Immobilienkrise in den USA, die dann eben zu einer weltweiten Wirtschaftskrise geführt hat. Da hat sie gegen gesteuert und vor allem in der europäischen Staatsschuldenkrise, der sogenannten Euro-Krise. Aber eigentlich war sie keine richtige Euro-Krise, es war ja eine Staatsschuldenkrise, vergisst man ja immer. Und da hat sie auch eben dafür gesorgt, als viele sagen, einziger Akteur, der überhaupt noch handlungsfähig war. Denn die Politik konnte ja kaum was tun oder hat sehr, sehr wenig getan. Die EZB hat gehandelt und hat den Euro zusammengehalten und trotzdem eben das Ziel der Währungsstabilität wunderbar nicht aufgegeben.
Das ist also jetzt, muss man jetzt, ach, jetzt ach,
das muss jetzt mal gesagt werden. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Also ich muss sagen, EZB hat wirklich ihre Erfolge, aber wir hatten es ja vorhin schon, sie wird uns auch in die nächste Krise führen, nämlich die Italien-Krise. Daran siehst du schon, dass die Krisenpolitik der EZB nicht so erfolgreich ist. Also ich finde ja, die EZB hat ihre Erfolge, die Inflation hast du angesprochen, aber Grund zum Feiern habe ich jetzt nun wirklich nicht, denn die EZB hat ihr Mandat, du hast ja vorhin vom Mandat gesprochen, da ging es um Preisstabilität, das hat sie mittlerweile weit überschritten und das macht sie auch erpressbar. Und ein Grund sind diese Anleihekäufe, die sie gemacht hat. Und die Politik kann sich jetzt darauf verlassen, dass die EZB immer, wenn es Probleme gibt, Anleihen kauft und muss selbst nicht mit Reformen tätig werden. Und Italien, das Problem haben wir nur deshalb, weil die EZB eben da war und weil die EZB die Zinsen in Italien niedrig gehalten hat. Hätten die Märkte alleine agiert, hätten wir schon viel länger viel höhere Zinsen in Italien gehabt und dann hätte Italien auch viel stärker reformieren müssen. Und vielleicht sollte ich nochmal auf den Auftrag der EZB eingehen. Die EZB haben wir gegründet als unabhängige Behörde. So, unabhängig. Das wollten wir auch, weil wir wussten, die Politik kann mit Geld nicht umgehen. Und dann sagen wir, okay, wir wollen eine unabhängige Geldpolitik. Da kann eigentlich keiner reinreden. So, und dann wenn die EZB aber jetzt ihr Mandat ausweitet und ganz andere Sachen macht, nicht nur für Preisstabilität sorgt, sondern auch noch ein bisschen hier Anleihen kauft, ein bisschen da was tut, ein bisschen dort tut, dann macht sie Sachen, die viel stärker sind. Und irgendwann kommen die Leute und sagen, Moment mal, was macht denn die EZB da? Die ist ja politisch überhaupt nicht überwacht und die ist ja demokratisch überhaupt nicht überwachbar. Das wollen wir auch nicht. Und wenn die EZB also ihr Mandat jetzt ausweitet und größer macht, als es eigentlich ist, dann macht sie sich angreifbar. Weil dann die Leute kommen und sagen, ey, Moment, ich bin ja für die Haushaltspolitik zuständig und nicht du, EZB. Und dann ist die Unabhängigkeit in Gefahr. Und genau das ist das Hauptproblem, was ich sehe bei der EZB-Politik, dass es sich politisch angreifbar gemacht hat. Und du hast es ja auch in Italien gesehen.
Aber lass mich dazu nochmal sagen.
Gut.
Keine Italien-Debatte. Die hatten wir ja beim letzten Mal. Ja. Und jetzt zu sagen, die EZB ist wieder an Italien schuld. Also ich will jetzt nicht auf diesen Nebenkriegsschauplatz, sondern ich erstmal beim Mandat bleiben, weil du sagst, okay, die hat kein Mandat dafür. Also erstmal hat sie immer noch offiziell auch als Ziel, zwar als nachrangiges Ziel, aber sie hat auch das Ziel, die Unterstützung der Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union mit dem Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus und dauerhaften Wachstums, so wie dies eben dem Preisniveau Stabilität innerhalb des Preisniveaus möglich ist. Also wichtig ist natürlich die Preisstabilität, das ist das oberste Ziel und das ist dafür zu sorgen. So. Und das tut sie ja zum Beispiel eben in einer Euro-Krise dann eben auch, indem sie Anleihenkäufe sind ja kein Mandat, das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Sie hat ja vorher die Zinsen auf Null gesenkt und dann hat man ja keine Möglichkeit mehr, eine Deflation mit eben fallenden Preisen, was sehr, sehr schädlich sein könnte für eine Wirtschaft, wenn dann immer alles billiger wird und keiner mehr kauft und dann eine Wirtschaft komplett zusammenbricht. Das ist ja das ganz Gefährliche an dieser Abwärtsspirale Deflation. Deswegen ist eine Deflation eigentlich noch viel gefährlicher als eine Inflation. Und auch da muss ja die EZB für Stabilität sorgen, wie es übrigens auch alle anderen Notenbanken weltweit getan haben. Die haben ja auch alle Anleihen gekauft. Ja, da ist ja die EZB kein Präzedenzfall. Man kann vielleicht der EZB vorwerfen, dass sie viel zu spät damit angefangen hat. Die Amerikaner sind viel früher aus der Krise gekommen, auch ihre Banken, weil die amerikanische Notenbank viel früher Anleihekäufe getätigt hat und die konnten dann entsprechend auch wieder früher aussteigen aus dieser Krisenpolitik und deswegen sind in Amerika die Zinsen schon wieder gestiegen. Also wir sagen, sie verletzt ihr Mandat nicht, sie wendet vielleicht jetzt etwas unkonventionelle Maßnahmen an, aber sie hat damit agiert und hat eben damit es auch geschafft, den Euro stabil zu halten und eben eine Deflation, also eine ganz gefährliche Abwärtsspirale zu verhindern und trotzdem keine Inflation über 2% zuzulassen. Also alles erfüllt.
Alles erfüllt.
Alles wunderbar.
Zusagen. Das Problem ist nur, sie hat mittlerweile über 2,2 Billionen Euro Anleihen gekauft und die Inflation ist immer noch nicht bei der Zielmarke. Das musst du ja sehen. Und man sieht einfach, es scheint so zu sein, dass diese Anleihekäufe überhaupt nicht zum Erfolg führen, sondern die Anleihekäufe im Gegenteil, die Politik in diesen Ländern wie Italien oder in Portugal oder Griechenland oder wo auch immer dazu führt, dass die Politik sich eher zurücklehnen kann und sagen kann, oh, die Zinsen sind da so niedrig, was soll ich denn überhaupt reformieren, wenn es automatisch so geht? Und es ist eher, die Nebenwirkungen dieser Politik sind mittlerweile viel größer als die positiven Wirkungen, die du gesagt hast, dass wir aus einer Deflation
die Frage sind. Ist ja immer, was wäre sonst passiert, wenn
das
sie nicht agiert hätte?
Kontrafaktische Politik können wir hier leider nicht betreiben, obwohl wir können auch mal einen Podcast über kontrafaktische EZB-Geschichte Geschichte machen.
Ja, aber ich glaube einfach, dann wäre es einfach eine wirklich verheerende Wirtschaftskrise geworden. Ja, und wir wissen ja auch seit den, der Brüningschen Sparpolitik in den 30er Jahren, wie schlimm eben so eine Sparpolitik, die sozusagen in einer Krisenzeit gemacht wird, dann sein kann. Und die EZB hat dagegen gewirkt, aber die EZB hat auch immer klar gesagt, das sagt Mario Draghi bei jeder Pressekonferenz sozusagen, wir können hier nur Zeit kaufen und das ist keine Garantie für alle Zeiten. Die Politik muss ihre Hausaufgaben machen und man kann nicht immer der EZB die Schuld geben, wenn die Politik nicht ihre Hausaufgaben macht. Ja? Die EZB ist sowas wie die Feuerwehr, die jetzt in der Krisenzeit wirklich eingesprungen ist hier und Brände gelöscht hat. Ja? Und natürlich, jetzt lodert es wieder in Italien. Aber man kann doch nicht sagen, die Feuerwehr ist schuld, wenn es irgendwo Zündler und Brandstifter gibt. Ja? Da kannst du natürlich sagen, ja, solange es überhaupt noch eine Feuerwehr gibt, wird so immer mal einer auf die Idee kommen, einen Brand zu zünden. Ja, es wird trotzdem Zündler geben, ja? Es wird trotzdem Zündler geben. Und dann gibt es verheerende Brände, die alles auslöschen, alles vernichten, wenn es keine Feuerwehr gibt. Die Zündler gibt es so oder so.
Gut. Lass uns eine Wette machen.
Machen wir eine Wette.
So. Wir müssen eine Wette machen.
Das so war der Feuerwehrvergleich. Ja. Also ich meine, ich würde ja eigentlich lieber langfristig wetten und sagen, den Euro gibt es in 20 Jahren noch, weil wir machen aber jetzt unsere Wetten ja immer bis zum Jahresende. So, da kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt den Erfolg der EZB dran messen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, und weil dem Herrn Chapitz dieses Anleihekaufprogramm doch so
am Herzen
zuwider ist. Ja. Ja, also angekündigt ist ja, dass dieses Anleihekaufprogramm diesem Jahr auslaufen soll. Und wenn alles nach Plan läuft, sollte das eben auch
Fall sein. Wir wissen natürlich, sollte es schon sein. Ja.
Wir wissen natürlich nicht, was mit Italien da jetzt passiert, aber ich wette jetzt einfach mal darauf, dass zum Jahresende es kein Anleihekaufprogramm der EZB mehr gibt.
Gut, da wettest bin ich du dagegen? Dabei. Da wette ich dagegen. Ich denke, dass die EZB gar nicht anders kann, als weiter die Zinsen niedrig zu halten über diese Anleihenkäufe und dass die EZB mittlerweile schon so tief im Sumpf steckt, dass sie nicht mehr unabhängig ist. Gut, aber wir wollen jetzt nicht die Diskussion wieder aufnehmen.
Genau, die Wette ist gemacht.
Die Wette ist gemacht
und, ja, und wir werden am Jahresende werde ich dann sagen, und wenn es die EZB entscheidet, dann war es auch richtig die richtige
Entscheidung. Dann haben wir 20 Jahre Euro am Jahresende und dann können wir gucken, ob der Euro ohne Anleihekäufe auskommt oder immer noch so ein komisches Dopingmittel braucht und gut, egal.
Ja, du hättest ja immer gesagt, vor 2 Jahren, 3 Jahren, der Euro, den wird es überhaupt nicht mehr geben in 3 Jahren und es gibt ihn immer noch und alle sind noch dabei.
Sogar mehr dabei.
Wir wollen jetzt
am Anfang waren 11 dabei, jetzt haben wir 19.
Du hast auch ein Thema vorbereitet. Worüber möchtest du denn gerne reden?
Ach, und was werde ich haben? Das Leiden der deutschen Banken.
Aus aktuellem Anlass.
Aus aktuellem Anlass, genau. Wir hatten ja in der vergangenen Woche die Hauptversammlung. Und da hat dann die Deutsche Bank gleich mal die nächste Gewinnwarnung herausgegeben. Mal ebenso nebenbei, ja, 2018, wenn die Zahlen nicht ganz so gut wären, weil wir müssen restrukturieren, so hieß es. Und die Deutsche Bank ist mittlerweile an den Börsen nur noch 21 Milliarden Euro wert. 21 Milliarden.
Schnäppchenkurse.
Nicht, ja, das ist klar, dass du das als Bulle sagst. Aber mittlerweile ist die EZB nicht mal mehr unter den 100.
Deutsche Bank.
Die Deutsche Bank, also die EZB, also Gottes Willen. Ist die Deutsche Bank nicht mal mehr unter den 100 größten Finanztiteln. Und die EZB, ich bin schon völlig von der EZB noch vernarrt hier. Und die Deutsche Bank ist weniger wert als... Kennst du noch ABN AMRO? Die ist ja mal gekauft worden. Mittlerweile ist ABN AMRO, das ist so eine Rumpfbank in Holland, ist mehr wert als die Deutsche Bank. Ist auch, die Deutsche Bank ist auch weniger wert als die südafrikanische Standardbank oder kleiner als die Danske Bank. Du siehst, in welchem Territorium wir uns mittlerweile befinden. Und der Anspruch, so ein globaler Player zu sein, mit so einer Marktkapitalisierung von 21 Milliarden, kannst du natürlich wirklich vergessen. Und was ich mich jetzt frage und was ich dich jetzt auch frage, Dörfler, ist, ob sich dieses gesund schrumpft, ob es sich überhaupt noch um gesund schrumpfen handelt oder ob es möglicherweise so eine Art palliative Maßnahmen, so ein begleitetes Sterben handelt, was der neue Chef Seewing hier durchführt. Vielleicht, ja, ich würde eher sagen, das ist so eine Art langes Leiden und eher dem Zweiten tendieren. Und du wirst wahrscheinlich sagen, es ist gesund schrumpfen und alles ist gut.
Naja, ich antworte jetzt erstmal auf, du argumentierst ja hauptsächlich hier mit der Marktkapitalisierung als dem Börsenwert, ja, der jetzt eben bei etwas über 20 Milliarden liegt. Und das ist für dich dann das Indiz, ob die Bank gut oder schlecht dasteht. Ja. Wir haben ja gelernt, dass die Börse nicht immer ganz rational bewertet und dass die Börse natürlich manchmal über und manchmal unter unterbewertet.
Das von dir zu hören als Börsenbulle?
Ja, wir haben letzte Woche über Apple diskutiert, wo der Börsenwert bei fast 1 Billion liegt. Ja, da hast du ja argumentiert, ja, das ist halt vollkommen überbewertet, ja, weil alle so positiv sind. Ja. Bei der Deutschen Bank ist möglicherweise das Gegenteil der Fall. Und das ist natürlich dann für den Anleger, für den leidgeprüften Deutsche Bank-Aktionär, muss man natürlich dazu sagen, vielleicht im Augenblick einfach auch eine Chance. Die Aktie hat jetzt heute bei 10,29 Euro geschlossen. Ja. Und ein sehr gutes Spiegelbild immer, wie die Stimmung ist zu einer Aktie, das ist ja das Verhältnis der Kauf- und Verkaufsempfehlungen von Analysten. Ja. Weil man ja sagt, in der sogenannten Sentiment-Analyse, wenn alle negativ sind zu einer Aktie, zu einem Unternehmen, und sagen, dann haben ja alle ihre Aktien schon verkauft oder ihren Kunden geraten, die Banken entsprechend die Aktie zu verkaufen. Da hat es ja keiner mehr und ja, wenn eben alle negativ sind, dann kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen. Ja? So. Und bei der Deutschen Bank Aktie sind eben nur noch 4 Analysten, die kaufen sagen und 18 sagen verkaufen und ein paar eben noch halten. Aber 4-18 ist ein ganz klares Stimmungsbild und das ist ein wesentlicher Faktor natürlich dafür, dass die Aktie jetzt auch so niedrig bewertet ist, weil natürlich hat die Aktie und hat das Unternehmen sehr viel Vertrauen verspielt in den letzten Jahren. Wir hatten jetzt 3 Verlustjahre in Folge und eigentlich hatten wir im letzten Jahr einen Gewinn erwartet, kam zum Schluss auch noch die US-Steuerreform mit rein, was dann blöd gelaufen ist. Dann gab es wieder ein Minusjahr und das hat dann John Crine, dem Vorgänger, Vorstandsvorsitzenden, der eigentlich als Sanierer kam und man muss eigentlich sagen, der hat auch gut aufgeräumt. Der hat ja vieles, vieles in diesem Scherbenhaufen. Also die Deutsche Bank jetzt zu verteidigen, ist ja auch ein bisschen schwer, weil in der Tat, da ist so viel schief gelaufen in den letzten Jahren. Aber man muss halt sehen, die räumen jetzt auf. Und man kann halt nicht von heute auf morgen so ein Haus aufräumen, wo irgendwie alles da niederliegt von den IT-Systemen, die so komplex verzahnt sind. Also sie haben ja ewig viele IT-Systeme. Das magst du nicht von heute auf morgen, ja, dass du 50 IT-Systeme auf ein paar runterschrumpfst.
Weißt du, was mich stutzig macht, ist eine Sache. 2016, ich habe mal den Vergütungsbericht der Deutschen Bank mir angeguckt, 2016 gab es 316 Einkommensmillionäre bei der Deutschen Bank. 316. Und 2017, trotz dieses scheußlichen Jahres, haben wir 705 Mitarbeiter der Deutschen Bank, die mehr als 1 Million verdient haben. Und irgendwie hat man das Gefühl, fast schon, die Deutsche Bank ist so eine Maschine, den Markt zu melken. Und du kannst mir da nicht erzählen, dass auf einmal 2017 mehr als doppelt so viele Millionäre bei der Deutschen Bank rausgehen, obwohl die Aktie sich so grässlich entwickelt hat. Also das ist doch völlig absurd. Und das gibt doch ein völlig absurdes Bild. Und du schüttelst schon wieder den Kopf. Du wirst mir wahrscheinlich gleich sagen, die 11 Cent, die Aktionäre nach Hause bekommen, das ist eine wunderbare Dividendenrendite.
Nein, da bin ich. Ich bin absolut auf der Seite der Aktionäre.
11 Cent Dividende.
Ich habe ja gerade erstmal den Börsenwert.
Wir hatten früher mal 3,50 Euro Dividende. Ja, also du siehst, wie schrecklich es aussieht. Und wie kann es dann sein, dass es bei der Deutschen Bank noch so viele Mitarbeiter gibt, die über 1 Million bekommen.
Ja, und vor allem die Boni, das muss man wirklich ankreiden. Also, dass die für letztes Jahr 1 Milliarde Bonuszahlungen ausgeschüttet haben, ist ein absoluter Skandal. Ja? Das hat John Crine dann argumentiert, als das ist eine Investition in die Zukunft, in die Talente der Zukunft. Und ein paar Monate später setzen jetzt genau in diesem Bereich wahrscheinlich die Leute, die eben noch fette Boni bekommen haben für 2017, werden jetzt gefeuert und kriegen nochmal eine fette Abfindung obendrauf. Ja, aber man setzt ja, und das ist ja jetzt ein konsequenter Schritt, du hast jetzt mal die Maßnahmen noch nicht angesprochen, man hat ja letzte Woche bei der Hauptversammlung, Maßnahmen. Ich sage, die räumen auf.
Ja, wenn die jetzt 10.000 Leute rausschmeißen und wenn sie Investmentbanker rausschmeißen, du musst dir überlegen, 2/3 der Umsätze bei der Deutschen Bank sind immer noch im Investmentbanking. Und mir kann keiner erzählen, dass ich da einfach mal 10.000 Leute rauswerfe und nicht die Umsätze dann sinken. Also da müssen es schon 10.000 sehr lahme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Insofern kann ich mir vorstellen,
aber man kann
wenn
schon,
du da kürzt, dann fallen wahrscheinlich die Umsätze schneller als die Kosten fallen und dann hast du wieder eine Spirale nach unten. Also bei der Deutschen Bank,
Die Deutsche Bank kann es keinem recht machen, vor allem nicht so notorischen Nörglern wie dir, weil ja, jahrelang wurde dran rumgenörgelt, ja, am Investmentbanking und dass sie da so viel Geld ausgeben, dass sie alle so viel verdienen und so weiter und so fort und überhaupt, dass es eine Zockerbude ist und so weiter und so fort. Und jetzt gehen sie diesen Bereich mal an und sagen, wir müssen uns da neu aufstellen, wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren, wir bleiben weiter eine Investmentbank, aber mehr auf Unternehmen ausgerichtet. Ja, wir wollen weiter die Tradition fortführen der Deutschen Bank, 150 Jahre lang gegründet damals, sozusagen als Bank, die deutschen Unternehmen ins Ausland führt und bei ihren Expansionen ins Ausland, in ihren Auslandsgeschäften begleitet. Und auf diese Wurzeln will man sich wieder besinnen. Und das ist doch gut so. Und auch auf die Wurzeln als Privatkundenbank und auch auf das erfolgreiche Vermögensmanagement bei der DWS. Das ist ja auch ein Laden, der gut läuft. Es ist ja nicht alles schlecht bei der Deutschen Bank, ja. Aber Investmentbanking, lassen wir mal
die Postbank. Die Postbank, ja, okay, nicht. Das ist ja auch ein Mess. Also ein,
na, da hat man aber schon ganz schön aufgeräumt. So, ja, aber okay, lassen wir noch, Investmentbanking ist doch gut, dass man da jetzt ansetzt und dass man jetzt erkannt hat, okay, an der Wall Street, da wollten wir das ganz große Rad drehen. Das ist uns nicht gelungen und spätestens durch die Milliardenstrafen, die wir da bezahlen mussten, sind wir da einfach gegenüber der US-Konkurrenz ins Hintertreffen geraten und deswegen ziehen wir da Konsequenzen und kürzen vor allem da die Jobs, ja. 7000 Jobs werden ja vor allem jetzt erstmal gekürzt und das vor allem im Aktienhandel. Und dann sagt man jetzt bei der Deutschen Bank, wollen wir das auch wieder teilweise durch automatisierte Lösungen dann auffangen. Das ist heute ja technisch möglich, wenn da mal ein Wille da ist, aber man muss auch da jetzt einfach mal an die Kosten und Erträge ran, aber das ist keine Rechtfertigung nochmal für die Boni, die man ausgeschüttet hat.
Stell dir vor, wie das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Ich habe einen guten Freund bei der Deutschen Bank, der geht jetzt auch nach, weiß ich nicht, 20 Jahren, die er da war.
So arrogante Leute.
Nein, früher
du?
War Deutsche.
Für dich sind das doch immer die arroganten Schnösel.
Nein, früher war Deutsche Bank, da war man stolz, deutscher Banker zu sein. Und mittlerweile ist es eher ein Fluch oder eine Last und die Leute verlassen das Haus.
Aber sie waren schon auch immer ein bisschen abgehoben, das muss man auch dazu sagen.
Ja,
jetzt
sein.
Muss ja ich jetzt plötzlich wieder die Gegenseite. Ja? Also Deutschbanker waren in Frankfurt schon immer verschrien für ihre Hybris, für ihre Arroganz.
Mag ja sein, aber jetzt sind sie die Entmutigten, die Armen, die entmutigten
das
Menschen.
Das tut doch gut.
Warum tut das gut?
Nein, weil
du meinst Demut.
Das,
ich meine, Demut ist nicht schlecht.
Ist da der Anfang.
Recht. Nur Demut ist der Anfang von allem. Gut, jetzt haben wir diesen wunderbaren Spruch auch noch, den wir von früher hatten. Da hieß es ja, Vertrauen ist der Anfang von allem. Du erinnerst dich noch dran.
Dann kam die Leistung aus Leidenschaft.
Leistung, genau.
Die wurde dann zur Leistung die Leidenschaft.
So ist es. Danke, dass du mir jetzt das Argument noch genau. Wir sollten.
War das dein Bonbon?
Achso, wir sollten eine Wette
machen.
Bist
du schon bei der Wette? Ich war noch gar nicht fertig.
Du kannst auch noch, hast du noch mehr, wenn du noch was zur Verteidigung zu sagen hast?
Meine Verteidigungsrede,
ja. Gibt's, ich glaube, für Deutsche Bank
die Deutsche Bank wird nicht untergehen. Sie wurde schon so oft tot gesagt.
Ich habe nicht gesagt, dass sie untergehen wird. Nur, du kannst nicht diesen globalen Anspruch haben mit 21 Milliarden. Das funktioniert einfach nicht.
Und der neue Chef ist ein echter Hoffnungsträger. Christian Sewing, endlich mal wieder ein Deutscher, der auch Deutsch spricht, der auch in der deutschen Kundschaft, bei der Politik. Die Deutsche Bank ist ja mehr als eine Bank. Sie ist auch eine politische Institution, wird eben als erste von der Politik und überall angeschossen. So, er spricht Deutsch, ist smart, ist sympathisch und kennt die Bank von innen raus, hat sein ganzes Leben fast da verbracht, als Banklehrling angefangen, hat es wirklich von der Pike auf gelernt und ist eben kein Investmentbanker. Und natürlich haben die Investmentbanker diesen Laden auch ein bisschen ausgenommen in den letzten Jahren. Ja, oft mit illegalen Praktiken, um sich selber Boni zuzuschanzen. Das ist alles viel furchtbare Dinge sind passiert. Und trotzdem ist ein Neuanfang möglich und vielleicht ist man jetzt soweit, ist die Demut so groß geworden bei der Deutschen Bank, bei jedem einzelnen Mitarbeiter, dass man sagt, so und jetzt von hier an kann es nur noch aufwärts gehen und die Deutsche Bank steigt auf wie ein Phönix aus der Asche. Entsprechend der Aktienkurs. Ja,
jetzt haben wir genau, da machen wir die Wette. Wir sagen ja, du hast ja vorhin diesen Aktienkurs schon gesagt, 10 Euro irgendwas.
29.
Und mein Tipp wäre, am Jahresende wird die Deutsche Bank 10 Euro oder einstellig sein.
Sagen ja auch viele Analysten, zum Beispiel von Barclays, glaube ich, die haben ihr Kursziel mit 8 Euro sozusagen gestartet.
Ja, so sieht es aus, sagt das auch. Citigroup, gibt es einige, die sagen, Deutsche Bank einstellig.
Du bist nicht alleine, ja? Wie gesagt, die Mehrheit ist ja auf deiner Seite,
die Mehrheit sagt zwar verkaufen, aber das durchschnittliche Kursziel ist noch bei 11 Euro.
Was ja auch unlogisch ist.
11,30 Euro.
Ja. Warum soll es denn
so schnell
verkaufen?
Kommen die Leute ja gar nicht hinterher, ihre Kursziele runterziehen, wie die Deutsche Bank fällt.
Aber das ist ein Beispiel für Analysten, wie die immer hinterher sind.
Also 10 Euro da einstellig und dann wird auch aus den 11 Cent eine tolle Dividendenrente.
Sie dann auch bezahlen können.
Du musst doch immer erzählen, du bist doch immer derjenige, der auch für Aktienkultur ist. Erzähl mal den Leuten, wie eine Dividendenrendite berechnet wird.
Eine Dividendenrendite ist ganz einfach. Die gezahlte Dividende, der Kurs.
Die Dividende durch den Kurs. Dividende durch Kurs.
Ist auf,
also wenn man 11 Cent Dividende, hat und der Kurs ist dann nur noch bei einem Euro.
Bei 10 Euro lässt sich das auf jeden Fall gut berechnen. Das sind
1,1%. Ganz genau.
Das ist,
und wenn die,
das ist wenn nur
die Aktie dann bei, wenn die Aktie dann bei 5 ist, haben wir 2% Dividendenrendite. So, dann wird das vielleicht noch ein dividendenstarke Aktie. Das ist unsere Wette?
Okay, das ist eine erleichterte Wette, die nehme ich dankend an und wette darauf, dass die Deutsche Bank Ende des Jahres bei 10 Euro oder mehr steht.
Schön. Sie können ja auch uns mitteilen, welche Wette Sie besser finden oder wen Sie für uns, wen Sie attraktiver halten hier
dich?
Von uns. Nein, nicht attraktiver. Welche Argumente Sie attraktiver halten. Entschuldigung.
Sind wir auf schwarz oder
jetzt geht
dunkelblond
das nicht so
stehen oder sowas? Ja.
Wollte ich mir gerade das ist wunderbar.
Ich bin ja der Fernsehfutzi, ich bin ja der eitle Fatzke. Nein, du hast ja das Zeitungsgesicht. Kleiner Gag am Rande.
Vielen Dank.
Hallo.
So, also, bevor wir jetzt hier über andere Sachen reden, sagen wir, Sie sollten uns abonnieren.
Unbedingt.
Ja. Ja. Sollten es weitersagen.
Auf den gängigen Kanälen. Und Sie können uns, wie gesagt, Feedback schicken oder Themenvorschläge, Kritik, auch gerne Aufmunterung, was auch immer. Und Sie sollten uns 5 Sterne geben, mindestens bei den Einstiegen iTunes zum Beispiel, ja, wo man bewerten kann. Also nochmal, unsere Internetadresse ist, also die E-Mail-Adresse.
Wirtschaftspodcast@welt.de.
Wirtschaftspodcast@welt.de. Ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao und wir bleiben Bulle und Bär und bleiben Defner
und Chapitz.
Ciao.